Jetzt habe ich ja schon eine Weile nicht mehr gepredigt. Dann habe ich vorhin gedacht, jetzt muss ich nochmal mein Konzept durchgehen, damit das auch alles steht. Dann kam jetzt aber meine Tochter zu mir und war einfach bei mir. Und habe ich gemerkt, dass das jetzt viel wichtiger ist und habe irgendwie so gedacht, darum geht es auch heute Morgen. Es geht um die Beziehung zum Vater. Und für mich selber ist das eigentlich ein sensibles Thema und deswegen möchte ich es auch irgendwie sensibel angehen, weil die Beziehung zu meinem Vater war früher zerbrochen. Ich habe in Rebellion gelebt gegen meine Eltern, weil meine Eltern haben mich verletzt. Meine Religion, der Katholizismus, das hat mich irgendwie verletzt, weil ich musste immer was tun. Und da war keine so Ruhe drin oder dieses Geliebtsein hat mir manchmal gefehlt. Und die Gegenreaktion war, dass ich mich komplett abgegrenzt habe, schon mit 15 von meinen Eltern. In meinem Zimmer war so eine Feuertür, weil wir hatten eine alte Mühle. Und da stand mein Schrank davor. Und ich habe dann hinten aus meinem Schrank so ein Stück rausgesägt und habe Scharniere dran gemacht. Und da bin ich immer abgehauen nachts. Meine Eltern haben gedacht, ich bin im Zimmer. Habe die Scharniere hochgeklappt und bin diese Wand raus und war jeden Abend unterwegs bis nachts. Meine Eltern haben immer gedacht, ich bin zu Hause, habe das Zimmer von innen abgeschlossen. Aber mein Vater ist dann vor 10 Jahren gestorben an einem Autounfall. Der wurde in Herbolzheim überfahren. Und ich bin aber froh, dass ich, als ich gläubig wurde, irgendwann diese Beziehung wieder hergestellt wurde zu meinem Vater. Und darum geht es heute Morgen in diesem Gleichnis. Es geht um die Beziehung zum Vater. Und es ist wahrscheinlich für die eine oder den anderen auch sensibel, weil mit Eltern, das ist immer ein sensibles Thema. Aber es geht darum, dass diese Beziehung zu dem verlorenen Sohn zerbrochen war. Und ich würde das Gleichnis aber heute umbenennen, nenne ich es nicht der verlorene Sohn, sondern die verlorenen Söhne, weil beide verloren waren. Ich lese mal das Gleichnis in Lukas 15. Also die Frage kam ja auf, die haben gesagt, hey Jesus, was bist denn du für einer? Du hängst mit den Sündern und Zöllnern rum. Also Zöllner, das waren wirklich üble Leute, das waren wirklich Verbrecher. Die haben dich abgezockt und wenn du nicht zahlen konntest, haben sie vielleicht deine Tochter gepfändet und verkauft oder sowas. Zöllner waren so ganz, ganz üble. Ich habe da jetzt keinen Vergleich bei uns, aber mit denen wollte man nichts zu tun haben. Und Jesus hing mit denen rum, mit den Zöllnern und Sündern. Die kamen sogar zu ihm, die haben ihn gesucht. Und dann die Pharisäer werfen ihm das vor, hey, du hängst mit den Sündern rum und mit den Zöllnern, mit den Huren und so. Und dann verteidigt sich Jesus und gibt ihnen 3 Gleichnisse. Einmal das vom verlorenen Schaf, das kennt ihr bestimmt. Das von der verlorenen Münze und das vom verlorenen Sohn. Und es bezieht sich immer auf die Sünder. Lukas 15, ab Vers 11. Er sprach aber, ein Mensch hatte 2 Söhne und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater. Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihnen die Habe. Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land. Und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er es verschwenderisch lebte. Als er aber alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land. Und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Und er ging hin und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seine Äcker, Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen. Und niemand gab sie ihm. Als er aber zu sich kam, sprach er, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot. Ich aber komme um hier vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Ich will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch ferne war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihn um seinen Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, deinen Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinem Sklaven, bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld, und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Reigen, und er rief einen der Diener herbei und erkundigte sich, was denn das sei. Der aber sprach zu ihm: Dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und redete ihm zu. Er aber antwortete und sprach zu dem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir, und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten. Und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Da aber dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Habe mit Huren durchgebracht hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm: Kind, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was meines, ist dein. Aber man muss doch jetzt fröhlich sein und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Wort des lebendigen Gottes, hat man in der katholischen Kirche immer gesagt. Jetzt haben wir das Gleichnis, das habt ihr bestimmt schon wirklich oft gehört. Das macht es für mich jetzt ein bisschen schwerer natürlich. Aber ich glaube, es wäre mal interessant, den Hintergrund von diesem Gleichnis herauszuarbeiten, um dann zu erkennen, was möchte Jesus denn sagen mit diesem Gleichnis. Die Situation ist so: Der Sohn sagt zum Vater: Gib mir meinen Anteil, ich möchte den Teil meines Vermögens. Und in der Antike damals war das so, dass immer der älteste Sohn 2/3 des Vermögens bekommen hat, von Land, Gütern, Vieh, alles, was man hatte, Häuser. Und der jüngere Sohn hat 1/3 bekommen. Und jetzt geht der jüngere Sohn zum Vater und sagt: Vater, gib mir jetzt meinen Anteil. Und wenn man das jetzt mal so in unsere Zeit überträgt, ist das eigentlich eine der tiefsten Beleidigungen, die man machen kann. Also, weil er sagt zu seinem Vater eigentlich: Ich wünsche mir, dass du schon tot wärst, damit ich jetzt meinen Teil haben kann. Und der Vater ist aber so großzügig, dass er dem Sohn diesen Teil gibt. Das muss er eigentlich nicht. Ein richtiger Patriarch wäre eigentlich wütend gewesen. Ich versuche das mal in unsere Zeit zu übertragen. Manche von euch haben ja ein Haus oder eine Wohnung. Jeder von uns wohnt ja. Wohnen ist ja ein Grundbedürfnis. Und jetzt kommt euer Sohn und sagt, oder eure Tochter: Vater, ich möchte jetzt schon 1/3 von dem, was mir zusteht. Und vom Vergleich her wäre das so, wie wenn ihr jetzt sagt: Okay, dieses hintere Zimmer und dieses Stück vom Garten und noch dieses Stück Land und vielleicht mein Zweitwagen. Das muss ich ihm jetzt schon alles geben. Und dann gebt ihr das eurem Kind. Ihr gebt einen Teil von eurer Wohnung, von eurem Haus, von eurem Garten, da wo ihr gerne drin sitzt. Vielleicht gebt ihr noch ihm den Grill. Ihr gebt ihm ganz viele Sachen. Und dann passiert Folgendes, dann steht da, dass der Sohn das ganz schnell verkauft hat, weil er wollte weg. Dann verkauft es der Sohn und plötzlich sitzt in eurem Garten ein anderer Mensch. Also plötzlich gehört das, was eure Familie ausgemacht hat, was euer Besitz ausgemacht hat, gehört plötzlich ein Teil davon jemand anderem. Und das ist der Hintergrund, der hier passiert. Hier sehen wir diese Tragik, was hier eigentlich geschieht. Und deswegen würde kein Vater im Orient und auch ihr als Eltern würde sowas machen. Weil der Besitz der Familie, den der Familienclan über Jahre erwirtschaftet hat, das gibt man nicht einfach her. Und wenn man es hergibt an die Kinder, dann kommt damit eigentlich auch immer die Verantwortung, den Familienclan, den Besitz weiter zu erhalten und für den Familienclan zu sorgen. Also es war jetzt nicht nur hier wie heute, Vater, Mutter, 2 Kinder, alle anderen Verwandten weg, sondern da waren Onkels, Tanten, die haben alle in der Nähe gewohnt. Es war meistens so ein Verbund von Häusern. Das war so ein Familienverbund. Und die Familie, das war irgendwie alles im Orient. Ich weiß nicht, ob wir das verstehen können. Also als ich damals Jugendarbeit gemacht habe, da habe ich den Jugendlichen immer gesagt: Wir sind hier Gemeinde, wir sind Christen, die waren nicht gläubig, das waren so Albaner und Türken und alles. Wir sind wie eine Familie. Dann haben die mich immer ausgelacht und gesagt: Ihr habt keine Ahnung, ihr Deutschen, was Familie bedeutet. Familie ist was ganz anderes. Und dann habe ich mich angegriffen gefühlt und habe gesagt: Doch, wir sind Gemeinde, wir sind Familie. Aber je mehr ich darüber nachgedacht habe, war mir irgendwie klar, für diese Leute aus dem Orient ist Familie was ganz anderes. Wenn du Sohn bist, dann bist du der Sohn von dem und dem und du gehörst zu diesem Familienclan. Du bist zum Beispiel ein Müller oder ein Meier. Wenn du zum Beispiel der Josef, als er wieder in seine Heimatstadt kam, nach Bethlehem, dann war klar, er gehört zu diesem Bethlehem-Clan. Und der jüngere Sohn, der sagt jetzt eigentlich, ich will mein Geld, ich will hier weg. Er bricht mit allem, was Familie heißt, und er hat auch mit seinem Vater gebrochen. Und das ist die Tragik der Geschichte. Hier ist ein Bruch von Beziehung. Es geht ja nicht darum, dass das Gesetz gebrochen wurde oder irgendwelche Gebote, sondern dass die Beziehung zum Vater gebrochen ist. Das ist das Schlimme. Und jetzt könnte man ja meinen, der ältere Sohn steht irgendwie besser da. Aber wenn man genau hinschaut, kulturell, ist das gar nicht so. Jetzt ist es ja in so Häusern im Orient so, da hört eigentlich jeder jeden. Also ich habe mal in Ettenheim mit einer Frau gesprochen, die wohnt da wo der Jens sein Geschäft hat, in der Straße, weiter hoch. Und sie hat gesagt, im Sommer, wenn alle Fenster auf sind, hört sie manchmal die Nachbarn reden und versteht es. Also da wohnen die irgendwie ganz eng in der Ecke da bei der Kirche, dann weiter hoch. Und im Orient, das war auch so, der Kenneth Bailey, der erzählt so eine Geschichte, der hat lang im Orient gelebt, wie er manchmal mit Männern in einer Runde saß und die haben sich was geredet und plötzlich kam aus einem anderen Raum eine Stimme, die hat die Frage beantwortet, die er gestellt hat. Und manchmal hat er gesagt, kam sogar vom Nachbarhaus jemand, der was dazu gesagt hat. Also das ist in so Ländern so, ich weiß nicht, meine Frau hat von Kuba erzählt oder Brasilien, das ist wahrscheinlich ähnlich. Man redet was, aber das hören alle. Der ganze Familienclan weiß eigentlich sofort, was los ist. Also der ganze Familienclan, der drumherum wohnt, kriegt eigentlich mit, hier findet gerade ein Bruch statt, hier will der Sohn gerade sein Erbe. Und jetzt ist es im Orient so, jetzt muss der Vater natürlich sein Gesicht wahren. Als Patriarch würde er sagen, das geht nicht und das machen wir nicht. Fertig. Er macht es aber trotzdem. Das ist so dieses Bild von dem Vater, der uns loslässt, der uns frei lässt. Und jetzt kommt der ältere Sohn. Seine Aufgabe ist es jetzt, als Mediator aufzutreten. Also wenn man im Orient streitet, dann würde man nie eins zu eins miteinander streiten. Also bei uns in Deutschland ist es anders. Wenn ich meinen Chef nerv, dann sagt er zu mir, Patrick, was hast du da für einen Schrott gemacht? Das geht mal jetzt wirklich auf den Sender, guck mal, dass du das hinkriegst. Das wäre im Orient nicht möglich. Da hätte ich mein Gesicht verloren. Das wäre eine Schande für mich, wenn mich jemand öffentlich so zur Schau stellt. Also muss dann Mittler rein. Und was ganz klar ist, es muss jemand sein, der in enger Beziehung steht zu diesem Streitpartnern, und es wäre in diesem Fall ganz klar der Sohn. Der Sohn hat es ja mitgekriegt, also müsste er automatisch hingehen und sagen, hey Vater, ich möchte irgendwie vermitteln, und er müsste zu seinem Bruder gehen und sagen, hey, wie kann ich helfen, wie können wir das irgendwie wieder klären? Und wichtig ist auch bei so einem Konflikt im Orient, es gibt nie einen Verlierer, sondern beide stehen immer als Gewinner da, weil keiner darf sein Gesicht verlieren. Aber Tatsache ist, der Sohn schreitet hier nicht ein. Das heißt, wir sehen hier auch schon in der Beziehung von dem anderen älteren Sohn, dass da ein Zerbruch ist zu seinem Bruder und auch ein Zerbruch zu seinem Vater. Ich meine, man könnte jetzt sagen, okay, er hat ein Problem mit seinem Bruder, deswegen macht er das nicht als Mediator. Aber er würde es trotzdem machen, weil es geht ja um seinen Vater. Er würde es um des Vaters willen, würde das trotzdem tun. Aber wir sehen, hier ist auch ein Bruch zu seinem Vater da. Und wir müssen verstehen, Beziehung ist im Mittleren Osten, das ist das Höchste, was es gibt. Es geht nichts über Beziehung. Für einen Freund würdest du dein Leben lassen. Für jemand, der lieb ist, für den machst du alles. Da lässt du dein eigenes los. Und noch viel mehr zu deinem Vater. Die Beziehung zu deinem Vater ist die höchste Beziehung. Und er ist auch die höchste Autorität im Haus. Und der ältere Sohn entscheidet sich, hier nicht als Mediator aufzutreten. Und hier sehen wir, wie auch der ältere Sohn den Vater zutiefst beschämt in dieser Kultur. Wir müssen uns in diese Kultur hineingehen. Das ist eine ganz tiefe Beschämung und das ist was Öffentliches, weil die Leute kriegen das ja mit. Und der Vater, der lässt es aber so stehen. Das heißt, hier sehen wir so diese Liebe des Vaters. Und das ist ein Thema heute und in diesem Gleichnis. Es geht hier um die Liebe des Vaters. Es geht hier um eine Form der Liebe, die hier sichtbar wird, die Jesus hier sichtbar macht, indem man Gleichnis benutzt. Also ich kann ja viel über Liebe reden, ich kann euch sagen, ich liebe euch und wir lieben, aber das muss man irgendwie sehen. Und wenn jetzt meine Tochter zu mir kommt, dann kann man das irgendwie sehen, die liebt mich, weil die kommt zu mir. Und Jesus macht das, diese Liebe deutlich, oder der Vater macht die Liebe deutlich, indem er Jesus seinen Sohn gibt. Da können wir das sehen. Und Jesus macht es deutlich, indem er in Gleichnissen spricht. Also diese Gleichnisse, das ist tiefe Theologie der Liebe. Aber es ist ein ganz einfaches Bild. Der Vater lässt beiden Kindern die Freiheit, so zu handeln, und er lässt diesen Zerbruch zu. Aus Liebe lässt er seine Kinder los. Und er nimmt diese Scham auf sich und lässt diesen jüngeren Sohn ziehen. Jetzt wäre es natürlich so, wenn der Sohn geht, dann wäre wieder der Bruder dran. Weil er ist so der Ältere, er hat auch hier die Verantwortung. Und er müsste jetzt auch wieder auftreten, so als der fürspricht für die Familie und für den Vater. Und würde sagen, hey, du kannst doch jetzt nicht gehen. Mein Bruder, das kannst du doch nicht machen. Das Herz deines Vaters wird zerbrechen, deine Mutter wird in Tränen sein. Vielleicht wirst du deinen Vater nie wiedersehen. Also in so arabischen oder semitischen Kulturen oder in Israel, so diese Abschiedsszenen, das ist was ganz Dramatisches. Also man weiß ja nicht, ob man da wiederkommt. Also ich weiß nicht, ob ihr mal in so einem Land irgendwo in Marokko oder mit einem öffentlichen Verkehrsmittel gefahren seid. Also ich habe das schon gemacht. Ich habe eine Reise gemacht von Kenia nach Südafrika. Wir sind nie in Südafrika angekommen. Wir haben es bis Sambia geschafft. Von den circa 15 Fahrzeugen, die wir benutzt haben, ist jedes Fahrzeug, und ich lüge nicht, irgendwann kaputt gegangen. Wir kamen an den Postbus, da hieß es irgendwie um 8 Uhr fährt der Postbus. Da kamen wir dahin, haben den kompletten Motor ausgebaut. Und ich so, wie lange dauert das noch hier? Dann haben sie gemeint, 3 Stunden. Geht natürlich länger. Wir sind im Zug gesessen, plötzlich hält der Zug am Bahnhof an. Dann habe ich gefragt, ob ich kurz Brötchen holen kann, weil es geht nicht weiter. Und dann haben sie gesagt, doch, es geht gleich weiter. 24 Stunden später, am nächsten Tag, ging es dann weiter. Niemand wusste, warum. Du weißt in solchen Ländern nie, wenn dein Kind geht, ob es wieder zurückkommt. Deswegen dieser Abschied, das ist ein Trauerspiel. Und der Sohn wird sagen, hey, wir vermissen dich und wir stellen dich unter den Segen Gottes, dass deine Reise gelingt, dass du wieder gut zurückkommst. Aber das tut der Bruder auch nicht. Das könnte jetzt an der Kürze der Geschichte liegen, aber das sieht irgendwie nicht so aus. Und hier kommt jetzt auch der Vater ins Spiel. Und wir sehen, dass Jesus ein Bild zeichnet von einem Vater, was wir so nicht kennen. Wir interpretieren Vater ja immer so, wie wir das gelernt haben zu Hause. Und im Orient, wie man das so lernt, wäre eigentlich klar, der Vater, der tritt dann auf und bestraft diesen Sohn, weil er ist der Vater. Aber hier ist es eigentlich anders. Es ist eine gebrochene Beziehung und der Vater tritt anders auf. Er tritt so auf, dass er dieses Seil, was gebrochen ist, wo eigentlich beide diese Beziehung halten mit einem Seil, der Vater hält es immer noch fest, auch wenn es zu seinen Söhnen gebrochen ist. Und so ist dieser Vater auch zu uns in der Beziehung. Es geht in diesem christlichen Leben geht es nur um Beziehung. Und mein Schwerpunkt heute Morgen ist auch diese Beziehung. Der Vater möchte eigentlich nur, dass wir in Beziehung treten. Das Beispiel habe ich ja gegeben, ich wollte mich heute Morgen noch vorbereiten. Dann kam heute Morgen meine Tochter und ich habe gemerkt, es geht eigentlich nur um Beziehung, dass ich sie in den Arm nehme. Es geht jetzt nicht darum, dass ich mich da jetzt toll vorbereite und irgendwas, sondern in diese Beziehung reinkommen. Und es geht jetzt in der Gemeinde und im Leben als Christen, es geht um diese Beziehung zum Vater. Es geht darum, bei ihm zu sein. Mehr ist es erstmal nicht. Und hier ist ja auch diese drei Gleichnisse, es ist der Anfang eines Glaubenslebens. Es geht ja um dieses Verlorensein und dieses Zurückkommen zum Vater. Und wir sehen hier schon eine Tendenz, dass ein Leben mit Gott, dem Vater, erstmal was ganz Entspannendes ist. Es ist erstmal Beziehung und es ist immer ein Bündnis. Also Gott spricht ja immer von einem Vertrag auch, was Gott abschließt, indem seine Zusagen erstmal wirksam werden. Wir haben jetzt auch ein paar Predigten gehört, da ging es viel ums Tun und die haben auf jeden Fall ihre Berechtigung. Aber die Bibel, wenn man die Bibel richtig auslegen will, geht es immer zuerst um die Verheißung. Es geht immer zuerst um den Zuspruch. Deswegen hat Luther auch noch so ein 5. Sola hinzugefügt, dieses Sola Verbo, wo er sagt, wenn wir Bibel lehren und lesen, geht es immer um die Verheißung. Und hier geht es um die Verheißung, ich will euer Vater sein. Und es geht darum, ich will mit euch sein. Ich will diese zerbrochene Beziehung wiederherstellen. Und jetzt geht der Sohn trotzdem. Er geht hinaus in die Welt. Er hat das Erbe schnell verkauft. Das heißt, wer schnell verkauft, kriegt einen schlechten Preis. Also ich war mal in Marokko, wenn du da was kaufst, dann musst du erstmal handeln. Erstmal, der Teppich kostet irgendwie 50 Euro, ist viel zu teuer, dann handelst du. Das geht lange, du handelst. Aber er verkauft schnell, er verkauft billig und er verkauft das Erbe seines Vaters, seines Familienclans, verschlendert er es. Und er geht hinaus und verprasst dieses Vermögen. Also er hat es sofort in Geld umgesetzt. Der Bruder wirft ihm später Hurerei vor, aber eigentlich steht hier verprassen. Das heißt, er imponiert den Menschen, indem er hier, guckt mal, ich habe Geld, er macht sich Freunde. Und dann kommt irgendwann eine Hungersnot im Land. Und es bringt ihn so tief runter, dass er nicht mehr weiter weiß. Also ich denke, wir haben wahrscheinlich noch nie Hunger erlitten. Mein Opa hat damals vom Krieg erzählt, ihr habt keine Ahnung, was Hunger heißt, wenn wir gesagt haben, wir haben Hunger. Also irgendwie haben die wohl im Krieg rohe Kartoffeln gegessen und andere Sachen, weil sie wirklich Hunger hatten. Ich kann mir das nicht vorstellen. In den Medien ist ja gerade hier mit Venezuela, wo die auch mit diesem Stromausfall, wo die Hunger und Durst haben, wo Menschen ums Überleben kämpfen. Also ich glaube, wir wissen nicht, was das bedeutet. Ich habe auch mal gelesen von einer Hungerkrise im Sudan, wo die dann auch angefangen haben, Tiere von der Straße zu kratzen und aufzuessen. Aber es war diese Hungersnot und der Sohn hatte eigentlich irgendwann nur noch eine Chance. Entweder geht er zurück zu seinem Vater oder wird sterben an dieser Hungersnot. Und dann heißt es, er kam zu sich selbst. Und dann hat er einen super Plan. Dann hat er sich gedacht, ich gehe jetzt zurück zu meinem Vater, der hat ja auch viele Diener. Und ich sage zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen dich und gegen den Vater im Himmel. Mach mich doch jetzt zu einem Tagelöhner von dir. Das ist sein Plan, mit dem er zurückkommt. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich. Und jetzt haben viele Übersetzer das so ausgelegt, als hätte er Buße getan. Aber die Zuhörer sind Pharisäer, die sind richtig fit in der Bibel und die wissen, dass was Jesus hier anspielt, ist Exodus, also 2. Mose 10, Vers 16. Müsste es sein, oder 10 Vers 6, ihr dürft es nachlesen. Die 9. Plage, wo auch eine Hungersnot kam durch die Heuschrecken beim Pharao. Und der Pharao sagt zu Mose, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich. Aber es ist klar, dass er keine wirkliche Buße tut, sondern dass er versucht, Mose zu manipulieren, dass diese Plagen endlich aufzuhören. Und wenn wir das wirklich aus diesem Blickwinkel mal übersetzen, dann hat der Sohn keine Buße getan, sondern er macht sich einen Plan, wie er einen Vater manipulieren kann. Wenn er zurückkommt, weil er weiß, dass diese Beziehung gebrochen ist und er weiß, was es bedeutet, wenn er zurückkommt. Wenn er zurückkommt, wird er nämlich den Spott ernten vom ganzen Dorf. Alle werden über ihn verhöhnen, ihn verspotten. Wenn er zurückkommt, wird er den Zorn seines Vaters fürchten und er weiß, dass er diese Beziehung nur wiederherstellen kann, wenn er für diese Schuld aufkommt. Und wenn jemand seine Familie verlässt und das Erbe unter den Heiden verprasst, dann gab es eine Zeremonie und die heißt Ketzazah und die habe ich mitgebracht. Kannst du mir mal noch die Decke da hinlegen auf den Boden? Ketzazah heißt abgeschnitten. Also wenn zum Beispiel wenn ein Mann eine Ungläubige geheiratet hat oder irgendwie den Schande bringt, dann wurde er abgeschnitten oder auch Frauen. Und wenn jemand das Erbe verprasst unter den Heiden, dann war klar, wenn er zurückkommt und an den Rand des Dorfes, dann werden die Leute vom Dorf kommen, werden ihn verspotten, ihn verhöhnen. Der Vater wird im Haus sitzen bleiben, er wird nicht kommen an den Rand des Dorfes, sondern er wird warten, bis der Sohn sich demütigt. Der Sohn muss durch den Ort laufen mit seinen dreckigen, verfilzten Kleidern und alle werden ihn anspucken, auf ihn herabschauen. Dann muss er draußen vor dem Haus des Vaters warten, bis der Vater Gnade erweist und dann muss er alles wieder zurückverdienen. Und dann hat man, als der Sohn kam, einen Tonkrug genommen, ich habe jetzt nur diesen, und hat es zerschlagen. Das ist Ketzazar, damit alle das öffentlich sehen, was hier passiert. Das hat man öffentlich gemacht, um ihm zu zeigen, du bist abgeschnitten. Also Ketzazar heißt cut off, abgeschnitten. Und diese Beziehung zwischen dir und deiner Familie ist zerbrochen und es gibt keine Möglichkeit, das wieder herzustellen. Und das ist halt das Dilemma, in dem wir stehen. Wir kommen zu Gott, dem Vater, und wir spüren, dass diese Beziehung zerbrochen ist. Und dann legen wir uns einen perfekten Plan zurecht, indem wir sagen, okay, jetzt komme ich zu Gott, dem Vater, und ich sage ihm, Gott, ich habe gesündigt vor dir und vor dem Himmel, und jetzt mache ich das wieder gut. Und da spricht das Gleichnis zu uns und zeigt uns, dass es keine wahre Buße ist, sondern es muss eigentlich was anderes passieren. Wir müssen diese Liebe vom Vater erfahren. Und das ist das, was passiert. Da habe ich letztes Mal schon drüber gesprochen. Der Sohn kommt dann zurück an den Rand des Dorfes und der Vater rennt zu dem Rand des Dorfes, zu dem Sohn hin. Und das ist diese Liebe, die den Vater alles kostet. Dass der Vater darin hinrennt, kostet ihn alles. Und das ist eigentlich auch so ein Zeichen dafür, der Vater sendet seinen Sohn. Das steht hier zwar nicht, aber wir wissen, dass es ihn alles gekostet hat, uns seinen Sohn zu geben. Das war die höchste Form der Demütigung, dass Jesus und Gott selbst Mensch wurde. Er demütigte sich, heißt es. Das ist eine Liebe, die was kostet, und Gott ist bereit, diesen Preis zu bezahlen für uns. Wir können nichts bezahlen, und das ist unser Dilemma. Wir kommen zu Gott und denken, wir können ihm jetzt was geben. Wir wollen das irgendwie tauschen. Wir wollen ihm so Wechselgeld geben und sagen, Gott, guck mal, das ist irgendwie blöd mit der Sünde, aber ich mache jetzt wieder alles gut. Ich verspreche dir, ich lebe jetzt ein gutes Leben. Und ich streng mich jetzt auch an, ich mache das irgendwie gut. Aber die Realität ist, dass wir keine Chance haben. Das ist so zerbrochen, das kann man nicht mehr reparieren. Und dann geht der Vater und rennt zum Rand des Dorfes. Und wer in solchen Ländern mal war, der weiß, dass alte und weise, ehrenhafte Männer nicht rennen. Die tragen auch so ein Kleid oder manche tragen Hosen. Da rennt auch niemand mit kurzen Hosen rum. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen. Das ist ja eigentlich ein Anstoß, wenn die Touristen immer in kurzen Hosen kommen. Weil das ist eine Unehre, wenn jemand deine unteren Beine, wie sagt man, Füße, Beine sehen wird. Das ist unehrenhaft. Das ist eine absolute Beschämung. Ich weiß nicht, wie man das vergleichen kann. Vielleicht so, wie wenn einer mit offenen Hosenstall rumläuft, dann ist es vielleicht ein schlechter Vergleich. Entschuldigung. Also, das macht man nicht. Aber was passiert denn? Der Vater rennt zum Rand. Das heißt, er hat ja dieses lange Kleid an. Er ist ja ein Ehrenmann, er ist auch ein reicher Mann, das wissen wir. Er hat ja auch Tagelöhner und er hat viel Vieh. Und er zieht den Rock hoch und rennt. Und das ist diese Liebe, die bereit ist, diesen Preis der Demut zu bezahlen und sich schmähen lässt und sich demütigt. Das ist die Liebe, die in Jesus zum Ausdruck kommt. Und er rennt zum Rand des Dorfes und alle sehen das. Und dann geht er an den Rand des Dorfes und trifft seinen Sohn und er sagt, Vater, ich habe irgendwie Schrott gebaut. Ich habe gesündigt gegen dich und gegen den Himmel. Und der Vater reagiert gar nicht darauf, sondern er küsst und umarmt ihn. Und küssen und umarmen ist unter Männern so, dieses männliche Küssen steht so für eine Wiederherstellung von einer Beziehung. Er stellt diese Beziehung zu seinem Sohn wieder her und er sagt nichts von diesem Ketzazar, das kann gar nicht geschehen. Weil bevor das Dorf über ihn herfällt, bevor alles, was über ihn kommen soll, alle Schmach, kommt schon der Vater und er wirkt dem entgegen. Und er sagt, ich liebe dich, und alle gucken zu und sehen, das ist was Öffentliches. Und er stellt diese Beziehung wieder her. Und damit der Sohn nicht mit seinen dreckigen Kleidern durch das Dorf muss, gibt er ihm sein bestes Gewand. Das ist sein eigenes Festkleid. Und wir kennen das aus Jesaja 61, wo es heißt, dass er uns kleidet in diesem Gewand der Gerechtigkeit. Das Erste, was er tut, ist, er stellt die Beziehung wieder her. Er umarmt und küsst ihn. Jetzt weiß ich die Reihenfolge nicht. Ist das Zweite der Ring? Nee, das Zweite ist, glaube ich, das Gewand. Er gibt ihm dieses Gewand, diese Kleider der Gerechtigkeit, wo klar ist, er ist jetzt wieder gerecht vor diesem Ort, weil alle, was dieser Patriarch, das war ja ein wichtiger Mann im Ort, wenn er das öffentlich tut, dann muss auch das Dorf das akzeptieren und auch der Familienclan, weil der Vater das getan hat. Durch das Gewand beschützte seinen Sohn vor der Schmach und vor dem, was ihn treffen würde. Jesaja 61, ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet. Er gibt ihm den Ring, er sagt, steckt ihm den Ring an, als Zeichen des Erbes und auch wieder der Herstellung der Autorität. Er stellt es komplett wieder her. Wir kennen das auch aus dem Galaterbrief, sehr interessant, wo es um Abraham geht und wie wir wieder in diesen, wenn wir in diesen Bund kommen, dass wir durch, ich lese es, Galater 3, und weil ihr nun zu Christus gehört, seid ihr die wahren Nachkommen Abrahams, ihr seid seine Erben und alle Zusagen Gottes an ihn gelten an euch. Also durch Christus kommen wir in dieses Erbe hinein. Ihr seid Kinder Gottes, Vers 14, durch den Glauben an Jesus Christus. Ist egal, Jude, Sklave, freie Männer, ihr seid alle gleich in Christus. Und weil ihr nun zu Christus gehört, seid ihr die wahren Nachkommen Abrahams, ihr seid seine Erben und alle Zusagen Gottes an ihn gelten an euch. Also durch den Ring stellt ihr diese Zusage des Erbes wieder her. Wir sind Erben, wir sind Kinder Gottes und das ist unsere Position. Und er gibt ihm die Schuhe. Schuhe waren auch so ein Zeichen der Autorität. Wenn man einen Handel gemacht hat, ist man an das Stadttor und hat Schuhe getauscht. Weiß nicht, woher das kommt. Aber Schuhe ist auch was, was für eine Sohnschaft steht. Die Sklaven hatten keine Schuhe, sie waren barfuß oder die Tagelöhner vielleicht auch. Aber der Sohn hatte Schuhe. Und das ist unsere Position, die Gott hier als Vater wiederherstellt. Die Position, dass wir seine Kinder sind. Und das ist auch dieses entspannende erstmal, diese Verheißung, wir sind Kinder Gottes und wir sind Erben. Das heißt, wir bekommen hier das Erbe Abrahams zugeteilt, alle Verheißungen, die Verheißung der Schrift, die gehören alle uns. Die sind für uns, weil wir sind Kinder. Und das möchte ich heute Morgen irgendwie deutlich machen, dass diese Liebe des Vaters so groß ist, dass er diesen zerbrochenen Topf, er stellt es wieder her, er stellt diese Beziehung wieder her und er stellt die gebrochene Beziehung zum Vater her. Und er spricht uns wieder zu, ihr seid Söhne und Töchter, ihr seid meine Söhne und Töchter. Und das ist eure Position und ihr dürft bei mir sein, mehr erstmal gar nicht. Der verlorene Sohn konnte gar nichts tun, sondern er sollte beim Vater sein, mehr ist es nicht. So fängt es an und erst dann kommen die ganzen anderen Sachen. Wir sind bei ihm und wir brauchen eine tiefe Erkenntnis von dem Verlorensein, weil wir wollen doch dann immer wieder Gott doch noch was bringen. Auch so im Alltag, vielleicht kennt ihr das, dann komme ich wieder zu Gott, jetzt habe ich wieder gesündigt so und dann bringe ich wieder Gott so ein bisschen Wechselgeld und sage, hey Gott, ja, ich strenge mich jetzt wieder an. Und aber diese tiefe Erkenntnis von diesem Verlorensein zeigt uns, wir können nichts bringen. Wir als verlorene Söhne und Töchter, wir haben nichts zu bringen. Wir sind angewiesen auf diesen Vater, der uns diesen Ring ansteckt, der uns diese Kleider gibt, der uns umarmt und der das wiederherstellt. Das heißt, diese Wiederherstellung der Beziehung, auch die Aufrechterhaltung der Beziehung, kommt vom Vater. Er ist es, alles Gute kommt von oben. Es ist seine Verantwortung. Er hält diese Beziehung, er hält dieses Seil der Beziehung. Und es ist unsere Verantwortung, Ja zu sagen, dem zuzustimmen. Aber die Verheißung liegt immer bei Gott. Den Vertrag und den Bund, den Gott mit Abraham schließt, das nennt man unilateral, das ist ein einseitiger Bund. In diesem Bund mit Abraham und dann auch mit Israel ist immer Gott verantwortlich. Immer Gott hält diesen Bund, auch wenn wir ihn nicht und niemals halten können. Gott hält ihn. Dann kommt natürlich das Gesetz am Sinai, das ist ein zweiseitiger Bund. Der kommt aber dazwischen, um die Sünde aufzuzeigen. Dafür ist das Gesetz gut. Und dann kommt aber wieder der einseitige Bund mit Christus. Und Gott sagt uns in Christus, das ist ein einseitiger Bund. Ich werde dafür sorgen, dass dieser Bund aufrecht bleibt. Auch wenn er euch von mir entfernt, auch wenn Israel sich entfernt, meine Gnade ist immer da. Und er handelt nicht nach menschlichen, sondern seine Gnade ist größer wie alles Menschliche. Jetzt könnte man noch viel über den zweiten Sohn sagen, dass der ja dann als der Sohn, dass dieses Fest stattfindet, da beleidigt er den Vater ja auch wieder zutiefst. indem er nicht reinkommt, sondern draußen anfängt zu diskutieren. Er müsste als ältester Sohn reinkommen und die Gäste begrüßen. Das ist eine Ehre. Er muss diese Ehre des Vaters bewahren und sagen, hallo, ich bin der Sohn. Und er würde mit die Gäste bedienen. Der Unterschied wäre, er würde sich noch mit unterhalten. Aber als Sohn ist er da mit dabei, aber er bleibt draußen. Und der Vater wieder, er demütigt sich wieder auch gegenüber dem anderen Sohn. Der steht ja eigentlich so für diese Pharisäer eher, die denken, ich mache eh alles gut. Der Vater demütigt sich wieder und geht auch zu dem anderen Sohn raus. Das muss er nicht, er muss eigentlich, das erwarten die Gäste auch, die erwarten, was macht der Vater jetzt, wenn sein Sohn ihn wieder schmäht? Er wird sagen, du Sohn, du kommst jetzt hier rein, sonst gibt es richtig Ärger und dann mache ich dich fertig, so, wenn du jetzt nicht kommst oder nachher mache ich dich fertig. Aber er geht raus und da heißt es Parakaleo, er stellt sich neben ihn, Parakaleo, es gibt auch dieses Proskaleo, dass man sich vor jemand stellt und so sagt, aber da steht Parakaleo, er stellt sich neben ihn und er redet mit ihm, weil auch diese Beziehung zerbrochen ist. Und er will keine Diener, er will keine Sklaven, sondern er will die gebrochene Beziehung zu seinen Söhnen und Töchtern wiederherstellen. Ich hoffe, ich habe das irgendwie geschafft, diese Liebe des Vaters euch nahezubringen und auch so dieser wichtige Punkt, der mir irgendwie wichtig war, wir können nichts bringen. Wir wollen immer was bringen, unser Stolz will was bringen, wir wollen gut sein. Der ältere Sohn, der war sowieso schon gut, ich war immer bei dir und du hast mir nie was gegeben, ich habe immer deine Gebote gehalten. Aber auch der ältere Sohn wird dem nicht gerecht, beide sind komplett verloren. Aber diese Liebe die ist viel, viel, viel größer und ich habe selber meine Schwierigkeiten, wenn ich dann mich vorbereite, ob ich diese Liebe überhaupt nur stückweise ergreifen kann. Aber es ist mein Wunsch und mein Gebet und das möchte ich jetzt noch für euch beten oder für uns, dass wir diese Liebe, dass wir das irgendwie verstehen, was das wirklich bedeutet. Vater, ich danke dir für deine Liebe, die du in diesem Gleichnis uns bildhaft zeigst. Und ich wünsche mir aber auch, dass wir diese Liebe erleben im Alltag, in unserer Beziehung mit dir. Und ich wünsche mir, dass da, wo Beziehungen gebrochen sind, dass du sie wiederherstellst. Und ich möchte euch jetzt einladen, einfach mit mir im Stillen ein Gebet zu sprechen, wo ihr darauf reagiert, dass der Vater zu euch kommt, dass Jesus vor eurer Tür steht und anklopft und dass er in diese Beziehung will. Vater, wir möchten wieder zurück zu dir in die Beziehung. Ihr dürft es jetzt still mit mir beten. Wir möchten die Tür unseres Herzens für dich öffnen und dieses Geschenk von dir annehmen, dieses Geschenk der Gnade, dieses Geschenk dieser Liebe, die sich demütigt in Jesus. Wir möchten dich einladen, unser Vater zu sein und wieder zurück zu dir zu kommen als deine Kinder. Vater, hilf uns, diese Liebe zu verstehen in der Tiefe unseres Herzens, nicht nur im Kopf, sondern ganz tief drin, dass wir aus dieser Liebe und dieser Verheißung leben, dass wir deine Kinder sind. In Jesu Namen.